Bewegtbild.
Bastarde. Bastarde.
Dingo!
Und frohes Neues! Kann man ja auch schon sagen, eigentlich.
Ja, absolut. Wir hoffen, dass ihr eure Weihnachtstage gut mit Futterei, familiär und Fernsehen, den drei Fs, beschäftigen konntet, überbrücken konntet, um jetzt endlich neues Futter in Form unserer Podcasts sich geben zu können. Ja, es fängt zwar nicht mit F an, wir sind erstmal noch beim Buchstaben D, aber wir haben uns was ganz Besonderes für euch ausgesucht.
Ja, und ich möchte an dieser Stelle Christoph Waltz in seiner Rolle als Hans Landa zitieren, aber etwas abgewandelt. Das ist ein Dingo.
Sehr schön. Ja, ich habe mir sonst gar keine nicht so viele Gedanken gemacht, was wir da noch an Wortspielen mitbringen können. Ja, natürlich reimt sich Dingo auf Bingo, aber ich glaube, das ist hier kein Bingo.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und es ist auch kein Renault Twingo. Also, oder war es ein Renault? Keine Ahnung, Peugeot? Keine Ahnung, ich kenne mit Autos nicht aus.
Scheiße. Nee, aber es ist immer falschen.
Ah. Oder ist es ein Fiat? Man weiß es nicht.
Mir fällt sonst nur noch Chingo Bling ein, ja. Der blinkt aber mehr, als das Dingo tut. Kennst du Chingo Blingo? Chingo Blingo?
Chingo Dingo?
Alias Pedro, der ist ein Rapper aus Texas.
Nee, sagt mir okay. So nichts.
Hat auch ein paar Panic-Pixel-Cover, um mal noch ein älteres Thema aufzugreifen.
Hat er vielleicht auch noch was im Black Cinema gemacht oder bei Trauma?
Er hat, glaube ich, auch in Film mitgespielt, aber sind eher weniger Blaxploitation oder Black Cinema zuzuordnen.
Ja.
Ja, wie ja, wir uns eigentlich winden, das eigentliche Thema anzugehen, oder?
Ja, aber ich finde so, also gerade so zum Jahreseinstieg sollten wir da das Pflaster mal kurz und schmerzlos abreißen und an den Kern des Pudels vorstoßen. Denn wir haben heute, glaube ich, das merkwürdigste Thema und wir hatten ja echt schon ein paar komische Sachen, aber das heute ist, glaube ich, das merkwürdigste, was man so machen kann und auch etwas, was wenig angefasst ist.
Ja.
That's what she said wahrscheinlich, aber
ich würde es vielleicht als absurdestes Thema bezeichnen, was wir bisher in unserer Podcast-Historie durchgeackert haben.
Ja, definitiv. Und das Thema haben wir dir zu verdanken.
Ja.
Wie kommt das nur?
Ja, wir hatten ja schon. Ich wünschte, ich hätte keine Antwort parat und ich wünschte, es wäre niemals aufgekommen. Aber wie ihr wisst, ich beschäftige mich auch sehr gerne mit Videospielen und gras einfach ungefiltert das ab, was ich günstig unter die Finger bekomme, vorzugsweise auf eBay. Und da habe ich zum Beispiel ein Videospiel ersteigert für 1 Euro. Das nennt sich die Mäusepolizei. Auf dem Cover ist, glaube ich, The Mouse Police, damit man es auch international vertreiben kann. Das kam reingeflattert und dann hatte ich auch irgendwie ein Spiel wahrgenommen im Abenteuer im Land der Dinosaurier, was mich einfach sehr natürlich ganz stark an In einem Land vor unserer Zeit erinnert hatte. Das Spiel kam nämlich der Titel davor, PS2, Abenteuer im Land der Dinosaurier war PS1 und ich dachte mir, hey, was ist das? Irgendwie gibt es da auch Ähnlichkeiten im Cover und habe dann rausgefunden, dass dahinter nämlich eigentlich erstmal Filme liefen und dass es eine Firma gibt oder dann gab, die nennt sich Dingo Pictures und die haben dann nach mehreren Filmen eben nicht nur Filme gemacht, sondern auch ein paar Videospiele, die auch wie die Filme aber ziemlich grottig bewertet wurden. Ja, man kann es dann auch eher als überflüssige Ware wahrscheinlich in meiner Videospielsammlung bezeichnen. Aber ich dachte mir, ey, mir hat das, obwohl ich eigentlich mir unterstelle, ich kenne schon mich auch ein bisschen in der Breite an Filmen aus. Mir hatte das halt so 0,0 was gesagt. Und als ich dann so ein bisschen mal links und rechts und vor allem dank eines Wikis zu Dingo Pictures mich mal aufgeschlaut habe, da ja, wie heißt es so schön, war wie so ein Schock, ja, der mich durchdrungen hat, weil mich das dann auch wieder erinnert hat an meine Jugend. Vielleicht noch kurz die Anekdote, Dennis, bevor ich zu ganz wichtigen Fakten zu dem Studio komme. Ja, ich erinnere mich einfach noch sehr gut an Berlin Anfang der 90er, wenn ich mit meiner Mutti und meinen Brüdern irgendwie unterwegs war in der Stadt, vorzugsweise mit der U-Bahn, und wir gefühlt bei jedem zweiten U-Bahnhof, wo wir ausgestiegen sind, gab es halt immer irgendwie einen Marktstand oder Stände oder dubiose Leute, die einem VHS-Kassetten andrehen wollten. Und jetzt rückblickend weiß ich, was das für VHS-Kassetten nämlich waren. Es waren Filme von Dingo Pictures. Weil, und ich glaube, meine Mutti wäre auch fast mal drauf reingefallen, die wurden halt immer ziemlich zeitnah zu irgendwelchen schönen Disney-Filmen, ja, vertrieben, vorzugsweise bei solchen dubiosen Marktständen und sonstigen Gestalten in Berlin, damit eben noch eine müde Mark verdient wird. Und ja, wahrscheinlich viele darauf eingefallen sind, weil die eben deutlich günstiger waren als die Originale. So viel zu den Hintergründen, warum es zu diesem Special für euch kommt.
Ja, ich glaube, das könnte aber auch ein ganz unterhaltsames Thema werden. Wer das Weihnachtsspecial gehört hatte, haben wir ja schon einen, wir nennen es mal Film aus dieser Reihe, aus diesem Studio besprochen, nämlich Max lustige, wundersame Weihnachtsgeschenk-Scheiße. Lustige Weihnachten, Max wundersames Geschenk heißt es, glaube ich. Ja, Max wundersames Weihnachtsgeschenk oder so, man weiß es nicht. Da waren wir ja schon ganz gut amüsiert, aber ich glaube, das war all das, was wir heute im Petto haben und mitgebracht und gesehen haben, das schlägt dem Fass nicht den Boden aus, das tritt ihm mit beiden Füßen den Boden weg. Aber das ist echt sonderbarste Kunst und deshalb auch für uns perfekt geeignet. Das ist, also wenn es eine Definition von, dass es Bastardmaterial gibt, dann ist es das.
Ja, und wenn ihr dachtet, ihr kennt schon eigentlich die schlechtesten Filme, dann hört bitte gut hin.
Oh ja. Also ich gucke mir ja so in meinem Leben, habe mir in meiner Historie der Filme, wo ich Anfang nächsten Jahres wohl die 6000 passieren werde bei Letterboxd, ich habe mir echt viel Scheiße angeguckt. Ich habe mir auch Dinge angeguckt, die wirklich, wirklich, wirklich schlimm sind. Ich möchte da mal nur sowas wie Dieter Bohlen, also Dieter der Film nennen, was wirklich schlimmste Animationsspaß ist. Aber Dingo Pictures, damit, die wischen mit Dieter noch den Boden auf. Und alleine, also mir, das Schauen der Filme hat irgendwie schon Spaß gemacht, auch wenn das, ich dachte ja eigentlich nach Godzilla, nach der Reihe, wenn man 3 Godzilla-Filme am Tag guckt, dass man weich in der Rübe wird. Ich habe hiervon, glaube ich, 5 oder 6 an einem Tag geguckt und habe danach kurz überlegt, ob ich mich krank schreiben lassen muss.
Und wir hatten halt auch 6 ausgewählt, weil die auch alle nicht so lange gehen. Ja, also wir haben hier Laufzeiten mitgebracht von 24 Minuten bis ausnahmsweise 64 Minuten. Also hat man schnell vom Zeitfaktor vielleicht schnell geguckt, ob man da auch schnell durchkommt. Das steht also auf einem ganz anderen Blatt. Ja, das auch nur deswegen. Hätten wir es vorher gewusst, wie die inhaltlich ausfallen, dann hätten wir wahrscheinlich...
Dann hätten wir 10 genommen.
Ja, genau.
Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht noch überlegt, noch einen 7. oder 8. zu gucken, weil es irgendwie so einen ganz, ganz, ganz verschrobenen Wert hatte.
Ja.
Ich hatte eine Woche Urlaub Anfang Dezember und habe die dann bei meiner Freundin auf dem Sofa geschaut. Und irgendwie war das so ein... Es fehlte mir an dem Tag, als ich dann durch war, mir morgens so einen richtig durchgepeitschten Dingo-Film reinzuziehen. Also irgendwie fehlte dann auch was.
Ja, ich hab tatsächlich noch 2 weitere gesehen. Es lag aber vor allem daran, dass bei einem RIP, den man auf YouTube sehen konnte, gnadenlos 2 weitere Filme von Dingo Pictures mit rangehängt wurden.
Ja, dann habe ich auch mehr gesehen. Das habe ich jetzt mal nicht mitgezählt. Aber ja, irgendwie kommt man auch durch diese Filme echt schnell durch. es dauert halt am Ende nur, die psychologische Beratungsstelle braucht am Ende ziemlich lange, damit du das wieder aus deinem Kopf rauskriegst. Mhm. Aber reinkriegst du es ziemlich schnell. Das kann man schon mal festhalten.
Ja.
Und was ich auch sehr witzig und spannend fand, war so die Hintergrundrecherche, die zu diesem Studio echt gar nicht mal so leicht ist, weil da gibt's selbst bei YouTube auch nur Videos, die dann heißen Everything We Know About Dingle Pictures oder so, weil das ist gar nicht mal so viel, was man darüber wissen kann. Das meiste ist relativ nebulös. Und wie du gerade schon sagtest, wo diese Sachen vertrieben wurden, es ist wahrscheinlich auch besser, dass es nebulös gehalten wurde. Weil viele Vertriebswege auch echt, naja, interessant waren. Mhm. Aber auch ich kannte die Cover zumindest schon von früher, weil die lagen halt immer an der Kasse, kurz vor der Kasse in so Grabbeltischen.
Ja, das war diese 1-Euro-DVDs, ja.
Genau. Und das ist ja auch das Konzept eigentlich des Studios gewesen, sich große Filme zu schnappen und die an unwissende Eltern zu verjubeln, die die ihren Kids mitnehmen, weil sie denken, es ist halt das Original. Wie man darauf kommt, wenn man diese Cover sieht, weiß ich nicht. aber gut.
Spätestens nach einer Minute Film gucken, war man sofort entlarvt.
Ja, und spätestens hiernach, nach diesem Special, dürfte auch klar sein, warum Millennials so sind, wie sie sind. Das hat einfach wirklich nachhaltige Spätfolgen, wenn man sich das hier in seiner Kindheit angucken musste, weil die Eltern sich vergriffen haben. Also das erklärt eine ganze Menge, was in unserer Gesellschaft komisch ist. Es ist faszinierend. Ja, wollen wir mal ein bisschen auf die Story hinter diesem Studio eingehen, was man weiß?
Müssen wir
machen, ne? Ja, wir haben ja schon kurz erwähnt, wie das zustande kam. Die meisten kennen wahrscheinlich aus der jüngeren Vergangenheit so ein Studio wie Asylum, die halt sich große Filme schnappen wie in Transformers und daraus einen billigen Abklatsch machen, der möglichst auch noch vor oder parallel zum Start von dem richtigen Film rauskommt. Und das sind dann die sogenannten Mockbuster. Da gibt's dann zum Beispiel Transmorphos. So. Da ist Asylum gerade groß, aber früher meinen wir hier in den 90ern, gab es halt Dingo Pictures.
Genau, den Grundstein anscheinend für Mockbuster hat eine deutsche Firma gelegt.
Eine deutsche Firma, Dingo Pictures, hat quasi den Grundstein gelegt, die auch witzigerweise am Anfang noch gar nicht Dingo Pictures komplett hießen, sondern Dingo Productions Haas und Ickert Partnerschaft, Filmemacher. Was für ein handlicher Name für ein Studio.
Absolut.
Ja, und da drin stecken auch schon die beiden, die dieses Studio gegründet haben. Roswitha Haas habt ihr schon im Weihnachtsspecial gehört. Die ist ehemalige Buchautorin und tritt auch seit 92 hier als Drehbuchschreiberin und Regisseurin aller Filme in Erscheinung. Und der Musiker Ludwig Ickert. Und was der zu dem Ganzen beitragen könnte, könnt ihr euch sicher denken.
Okay, die ganzen grützigen Soundtracks kommen von ihm, gut zu wissen.
Ja, genau. Und diese Firma hat ihren Sitz in Friedrichsdorf und da haben sie ab 1992 quasi gewirkt. Wann genau diese Firma geschlossen hat, weiß man gar nicht so genau. Man kann nur sagen, dass 2005 halt der letzte Film von denen rauskam, das war Die kleine Hexe Arisha. Warum ich das jetzt russisch ausspreche, weiß ich nicht, aber ich glaube, das muss so.
Wir wollen den schwarzen Peter gerne Russland zuschieben, aber nein, made in Germany.
Ja, Arishka, was machen wir? Naja, die Internetseite war lange Zeit noch aktiv von denen. Die hatte aber 2006 dann, oder 2007, glaube ich, die letzten Updates. Ich habe jetzt gestern nochmal geguckt, also die ist jetzt auf unbestimmte Zeit geschlossen, so steht es zumindest unter dem Dingo-Logo dort. Und auch die E-Mail-Adresse, die da angegeben ist, ist halt nicht mehr in Betrieb. Vermutlich auch, weil Roswitha Haas ist 2015 gestorben. Deshalb, und Filme kamen halt auch keine mehr. Ich glaube nicht, dass da noch was läuft.
Vermute ich auch. Ich habe gerade mal im Unternehmensregister nachgeguckt. Da hat die Firma immer noch den Status aktuell.
Okay, ja, dann vielleicht gibt's ja Nachfolger, die dieses großartige Lebenswerk noch weiterführen möchten.
Genau. Die Lizenzen unbedingt weiter
vermarkten
möchten.
Ja. Und den ersten Film, den haben sie 1992 rausgeboxt, zumindest vermeintlich. Man weiß das alles nicht so ganz so genau, auch was so die Erscheinung und die Reihenfolge der Filme angeht, weil auch hier gibt's im Internet viele Fan-Wikis, wo häufig falsche Daten stehen. Die halboffizielle Release-Reihenfolge orientiert sich so ein bisschen an der Hand der Filmliste, die Dingo Pictures auf seiner Seite mal veröffentlicht hatte, wo man vermutet, dass das die Reihenfolge sein könnte. Und der erste Film ist hier eine griechische Sage, nämlich Perseus oder Perseus, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und der galt sogar eine Zeit lang als Lehrfilm. Also damit hat man damit hat man Kindern griechische Sagen und griechische Mythologie beigebracht. Jeder, der einen Dingo-Film gesehen hat, weiß, wie gefährlich das ist. Also, jetzt mal ehrlich, das kannst du doch nicht machen.
Nein. Alter Schwede, ich habe es echt in die Schulen geschafft, gut zu wissen.
Ja, also da kriegst du wahrscheinlich, da wird der Medienwagen in den Klassenraum reingerollt und jedes Kind kriegt erstmal eine Ritalin vorher, weil anders geht das einfach nicht.
Vielleicht haben die auch schon echt sich einen Namen mit dem Karius und Baktus-Film gemacht, der auch echt ein strange Ding war.
Das ist auch wirklich eine Koryphäe, ja. Den kennt auch, glaube ich, jeder. Den müssten wir eigentlich auch mal behandeln. Wir können halt mal ein Special machen, Lehrfilme der 80er und 90er oder so. Da hätte ich sogar noch was beizutragen, hier diese Aufklärungsfilme, die haben, wo man eine Schwangerschaft sieht und so, das hat mich als Kind, oder ich würde tatsächlich Kind sagen, ich weiß gar nicht, wann wir den gesehen haben, da war ich wahrscheinlich 11 oder 12 Jahre alt, da war ich nachhaltig verstört. Ja.
Diese Oswald-Kolle-Dinge.
Genau die. Ah, okay. Ja. Da hatte ich mit 12 erstmal keinen Bock mehr auf Sex. Ja, gut, zurück zu diesem faszinierenden Studio hier. Ja, so ab 94 wurden dann auch viele Filme ins Englische übersetzt und man muss da teilweise sagen, man weiß da nicht ganz genau, wie das geschehen ist. Ich habe mir dazu ein paar Videos angeguckt und manche sind sich sicher, dass Dingo das selber gemacht hat, weil sich manche Stimmen etwas ähnlich anhören und auch richtig schlecht übersetzt wurde. Und es wurde auch teilweise einiges weggelassen. Wenn man die englische Version guckt, hat man ganze Passagen, wo die Figuren ihren Mund bewegen, aber keine Stimme zu hören ist.
Also ich habe mir ein paar Videos angeguckt zu Videospielen, die dann eben auch auf Englisch erschienen sind. Und ja, da war auch sofort mein Eindruck, ey, das haben die doch selber gemacht.
Ja, ich glaube, der Eindruck ist auch korrekt. Ah. Und die haben, glaube ich, einfach nur das übersetzt, was ihnen ihr Englisch geboten hat zum Übersetzen. Und auch das war teilweise wirklich wow. Schon klasse. Ich meine, selbst wenn man die deutschen Versionen sieht, auch da ist es nicht lippensynchron, weil sie einfach nicht gut im Animieren waren. Aber im Englischen ist es halt so, du guckst dir eine Figur an, die bewegt 40 Mal die Lippen und es kommt einfach kein Wort. Und dann kommt irgendwann so völlig aus der Reihe so, yeah, I think so. Und ja, so ungefähr kann man sich auch die Dialoge vorstellen.
Ja, es ist ja bekannt, dass du dir auch gerne Filme auf Englisch anguckst. Wie hast du die denn hier gesehen?
Und die habe ich mir auf Deutsch angeguckt.
Okay, also in Originalsprache, okay.
Genau, in der Originalsprache und Gott sei Dank,
den wir Arishka, den hast du auf Russisch geguckt.
Genau, Arishka habe ich auf Russisch mit deutschen Untertiteln geguckt. Nach 2 Liter Wodka, ein Teller Borsch und ein paar Semitschki, die ich dann auf den Boden gespuckt habe, während ich das geguckt habe. Ja. Genau, die englischen Dinger, die wurden halt auch auf sehr vielen Plattformen vertrieben. Das lief dann über Midas Interactive oder Phoenix Games. Auch da sind sich die meisten sicher, dass das dasselbe Studio irgendwie ist, dass das alles ein Haufen ist. Und das wurde sogar bis 2010 noch auf PlayStation, PlayStation 2, Nintendo DS, Nintendo Wii, da wurde alles bedient, was irgendwo ging. Da haben sie einfach alles versucht mitzunehmen, was möglich war irgendwo. Ja, und aus der Ägide hast du dann ja auch das Spiel aufgegriffen.
Genau.
Quasi. Und es gab eine Zeit, und das muss eine grausame Zeit gewesen sein, da galten einige Filme als verschollen. Man mag sich gar nicht vorstellen, was die Menschheit verpasst hätte, wenn diese Filme verschollen geblieben wären. Aber sie sind so vor 4 bis 6 Jahren alle wieder aufgetaucht. Und die könnt ihr auch alle in einer wunderbaren Playlist auf YouTube sehen. Wenn man da Dingo Pictures eingibt, kriegt man, glaube ich, eine Playlist, die hat 40 Einträge. Und das sind auch exakt alle 40 Credits von Roswitha Haas, die sie hat als Regisseurin. Und da kann man sich das alles ganz, ganz wunderbar reinfahren.
Ich habe ja einen Fehler gemacht, ja. Ich hatte ja gedacht, okay, ey, komm. Du willst die Filme ja, wir machen ein Special darüber. Das war schon abgestimmt. Und ich dachte mir, okay, krass, die Filme gibt's ja dann bei Momox/Medimobs und Rebuy und wie die ganzen Portale heißen und auf eBay hinterhergeschmissen. Ja, ich glaube, ich habe sogar zwei Filme bei eBay gekauft. Das war ein Minusgeschäft für den Verkäufer, weil er mehr für den Versand bezahlen musste, als dass ich für den Film bezahlt habe. Ja, absurd, die wollten das Zeug offensichtlich ja loswerden. Da hätte ich mir eigentlich schon zu dem Zeitpunkt denken können, auf was du dich da einlässt. Und hatte dann schon diesen großen Stapel an allen Dingo Pictures Filmen, die auf DVD in Deutschland erschienen sind. Ja, Stapel ist jetzt nicht so klein, also sind, glaube ich, über 30 Dinger. Und hatte dann festgestellt, okay, krass, dann gibt es halt noch ein paar, die gab es nur auf VHS-Kassette als Medium. Ey, und absurderweise, du zahlst höllisch viel Kohle. Also scheint echt einen Sammlermarkt für Dingo-Filme dann auch zu geben. Ich glaube, es gibt ein, zwei VHS-Kassetten, die kriegst du nicht unter 80 Euro aktuell auf dem Gebrauchtmarkt. Ja. Da hört dann bei mir auch der Spaß auf. Und spätestens jetzt, wo ich eben auch ein paar Filme gesehen habe, also ich werde, ja, ich muss mir was überlegen. Ich hoffe, es gibt ein paar interessierte Sammler, die nach Hören dieser Folge interessiert sind, eine komplette Dingo-Picture-Sammlung auf DVD einkaufen zu wollen. Meldet euch gerne, ja. Ich mache euch ein gutes Angebot.
Für nur Versandkosten.
Ich krieg noch einen Euro geschenkt, wenn ihr diese Scheiße nehmt.
Bitte nehmt das. Bitte melde dich. Tiere suchen ein Zuhause, das passt ja auch eigentlich zu den Filmen.
Ich muss auf jeden Fall aber noch dann Teaser-Videos davon machen. Das ist klar.
Oh ja, das muss auf jeden Fall noch her. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich auch völlig zu Recht, warum wurde über so ein illustres Studio noch nicht so viel gesprochen und warum gibt es eigentlich keine Doku? Doch, die gibt's. Die wurde mit Geldern, mit einem Crowdfunding-Projekt gemacht, 2021. Ich konnte sie leider nicht finden.
Shit.
Die soll angeblich seit 2023 auf YouTube zu finden sein. Ich habe sie nicht gefunden. Das sollen mehrere Folgen sein. Ich habe was gefunden, was eine Folge ist, aber das kann nicht diese Doku sein, weil das haben halt zwei Deutsche gemacht und diese Doku-Folge ist auf Englisch. Also irgendwie kommt mir das komisch vor.
Für den englischsprachigen Markt ist schon klar, dass sie gleich weit gedacht haben wieder.
Ja, dann ist sie wahrscheinlich auch asynchron. Das wäre aber witzig, oder? Also wenn du eine Doku über das Filmstudio drehst, würde ich es genauso beschissen machen, wie das ist eigentlich. Das wäre auf jeden Fall Gold. Im Internet hat aber dieses Studio auch noch eine andere berühmte Facette. Es gibt nämlich auf YouTube eine Playliste, die heißt Important Videos. Und da sind halt so Meme-Videos drin, die es über die Jahrzehnte zu einem Weltruhm gebracht haben. Und da ist das erste Video, glaube ich, war's, ist gleich eins aus Dingo Pictures. Das ist das Yee-Meme. Und oh mein Gott. Also das einzeln ist schon irgendwie ganz witzig, aber wer das dann noch in den Kontext rücken kann, oh Gott.
Genau.
Ja.
Ich glaube, ich habe so wirklich ein Ding an der Waffel mitgenommen nach dem Gucken der Filme.
Ja, ich glaube auch.
Seid gewarnt.
Ja, und so haben wir hier ein unglaublich bedeutendes Filmstudio besprochen, was selbst eine große amerikanische Zeitung wie der Guardian als das berühmteste, the most infamous Mockbuster Studio in History bezeichnet hat. Und alleine deshalb ist es doch wert, dass wir darüber quatschen und dass wir uns jetzt hier mal, du hast es gerade schon gesagt, mal sechs Filme rausgepickt haben, die exemplarisch für das unfassbare Lebenswerk von Ludwig Eckert und Roswitha Haas stehen.
Absolut. Und ich freue mich total, dass mein Leid endlich aufhört, ja, weil das Sprechen über diese Filme einfach mal tausendmal, nee, ich kenne gar nicht die Zahl, die so hochzählen kann, wie besser es mir geht, darüber zu sprechen, als diese Scheiße nochmal zu gucken. Ja, was wir mitgebracht haben, ja, sind, wie von Dennis erwähnt, sechs Meisterwerke, aber dann eben auch immer das entsprechende Äquivalent, was da gemockbustert wurde. Und wir fangen da relativ früh in der Filmografie, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen darf, Filmografie von Lego Pictures an.
Nee, ich glaube nicht.
Ich hab die große Ehre über Aladdin und die Wunderlampe aus dem Jahr 1993 und somit nur ein Release-Jahr nach Disneys Aladdin, der sich hier mit Doppel-D schreibt, im Gegensatz zum deutschen Aladdin, mitbringen. Ja? Vermutung, auch hier ist Bestätigung, Roswitha Haas hat Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben. Und ja, ich kannte die klassische Aladdin-Geschichte nicht, aber hatte mich natürlich beim Gucken dieses deutschen Machwerks auch immer wieder an die Disney-Verfilmung zurückerinnert. Weil, Dennis hat schon erwähnt, Mockbuster haben dann eben, hattest du es erwähnt? Das ist ja, glaube ich, hier bei den Dingern, die ja Disney dann, also Disney hat ja oft schon existierende Geschichten einfach verfilmt. Ja, also hatte es Dingo ziemlich einfach. Die haben anscheinend nur klug verfolgt, was plant in Disney an Filmen oder vielleicht dann später auch andere bekanntere Animationsstudios wie Amblination oder Amblination nenne ich jetzt als bekannt, das ist ja auch egal. Also von Steven Spielberg oder DreamWorks etc. etc. Weil die Geschichten ja bekannt sind, ja, basieren auf irgendwelchen Büchern. Und somit hatte Dingo ein leichtes, die Geschichte zu erzählen, die dann möglicherweise dem, weiß ich nicht, ob besseren Film, dann schon möglich nah kam. Ja, nur eben anders gezeichnet.
Ja, sie hatten halt rechtlich keine Schwierigkeiten, weil die Ursprungsmaterialien alle Public Domain waren. Deswegen durften sie die Filme ja sogar identisch nennen. Und was es ja umso leichter gemacht hat, die Menschen unterzujubeln, wenn der Name sogar gleich ist.
Genau.
Schon clever. Also ja. Das Konzept ist gut. Kann man nicht anders sagen.
Wenn man halt dann keine Ahnung hat vom Artwork und denkt, okay, Zeichentrick ist Zeichentrick, nein, dann ist man schnell in die Dingo-Falle getappt, ja. Und ich weiß nicht, wenn ihr Opfer von Dingo in eurem Leben mal geworden seid, meldet euch gerne. Wir können ja vielleicht sowas wie eine Selbsthilfegruppe an den Start bringen.
Ich glaube, das wäre wirklich wünschenswert, wenn es das gäbe.
Weil nämlich Aladdin und die Wunderlampe mit Sicherheit ein guter Vertreter für bleibende Schäden, die der Film hinterlassen kann, wenn er sein kann.
Primär das Voice-Acting. Oh mein Gott. Also, ey, ich dachte in den ersten 5 Minuten schon, ich falle vom Glauben ab, als ich Aladdin das erste Mal habe reden hören.
Ich habe dir geschrieben, ich erlaube mir einfach mal. Ich habe ja 3,5 Jahre in einem Wohnheim für schwerst mehrfach Behinderte gearbeitet. Und die Leute haben sich teilweise klarer und intelligenter artikulieren können, als diese Wichser von Sprechern bei Aladdin und die Wunderlampe das gemacht haben. Das ist echt eine Beleidigung für jede Person, die eine Behinderung hat und eine Behinderung beim Sprechen hat. Weil alter Aladdin ist ja wohl beim Sprechen Oberdepp.
Ja, also Aladdin klingt exakt so, wie man sich wie man im Internet Leute am Frankfurter Hauptbahnhof darstellt. Also ich konnte das gar nicht fassen, weil ich gar nicht. Ich meine, der Film ist von 93 und der spricht halt wie richtig hängen gebliebene Jugendliche sich heute teilweise unterhalten. Und ich dachte so, was ist hier los? Ja. Und das haben die Sprecher aber in allen Filmen gemeinsam, das sind auch ja größtenteils dieselben.
Genau.
Armin Drogat ganz vorne bei oder Georg Feils, Simone Greis, das sind Gunter Händel, das sind überall dieselben. Der scheiß Armin Drogat hat sogar seinen Sohn damit reingebracht, der Arsch. Der hat seinen Sohn fürs Leben versaut.
Ja, dann melde ich gerne für die. Es wäre ja cool, wenn sich auch Leute aus diesem inneren Kreis melden, damit wir noch mehr an Hintergründen zu Lego Pictures vielleicht ans Weltlicht bringen können, ja. Wäre ja interessant.
Man konnte ja auch nicht rausfinden, ob welche von denen noch leben, aber ich hätte richtig Lust, mal mit irgendwelchen davon zu sprechen, wie das damals halt war.
Voll.
Weil, also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die sich das selber so überlegt haben irgendwie, obwohl ich habe gelesen, dass die Sprecher oft so lokale Persönlichkeiten halt genommen haben, die man in der Gegend da halt irgendwie kannte als was auch immer.
Mit Sicherheit. Also das ist ja auch ich greife schon mal vor, ja, egal was ich in meinem Leben an Studio oder Richtung oder was auch immer konsumiert habe, man konnte halt immer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch eine Weiterentwicklung halt wahrnehmen. Und kein Witz, wir haben hier Filme, die gehen über einen Zeitraum von, ich glaube, 6-7 Jahren an Entwicklungsmöglichkeit. Ich habe nichts gesehen, was darauf schließen könnte, dass die irgendwas an Einnahmen für ein besseres Mikro oder eine bessere Kamera oder besseren Tuschkasten, ja, sich zeigen hätten lassen können. Also, Alter. Also
ich meine, wir kommen da ja gleich noch bei manchen Filmen hin, ne? Ja. Aber also die Animation als solche sieht ja aus, als wäre sie 15 Jahre eher entstanden. Ja. Wenn du dir so einen Film anguckst, wie, keine Ahnung, nehmen wir mal einen, der später noch kommt, der ist von 99, der sieht halt aus, als wenn der von 1979 wäre.
Ja.
Also die Olympiade der Dschungeltiere oder Tiere, ja. Die Dschungelolympiade, der sieht 100-mal besser aus und der Voll. Ist viel, viel älter. Und wenn du dir überlegst, 93 hier, wo der rauskam, da war der Aladdin von Disney raus, der sieht dagegen aus, als wäre der 40 Jahre neuer. Und der ist ein Jahr davor entstanden.
Ich versuche mal zu umschreiben, wie das Ganze vielleicht aussehen kann, weil ich habe ja die Hoffnung, ihr guckt euch den Scheiß auch wirklich nicht an.
Doch, macht das mal.
Das meiste wirkt ja wirklich so, als wenn großformatig wirklich Bilder von Hand, also das ist offensichtlich, dass die von Hand gemalt wurden mit so einem relativ einfachen Tuschkasten mit irgendwie 12 Farben, ja. Und dann wird halt in dem Film im Verlauf der Geschichte immer wieder in so ein Bild halt einfach reingezoomt, um ja was anderes in dieser Szenerie zu zeigen. Plus dann eben die Figuren oder was auch immer da an Lebewesen vorkommt, das ist dann halt minimal animiert. Ja, da sieht man dann halt 3 Bewegungen oder dasselbe halt in Schleife. Und so sieht dann eben ein Dingo Pictures Film aus. Ja, also ich weiß nicht, wie schnell man sowas hinrotzen kann. Ich habe da meine Malerfahrungen liegen halt viele, viele Jahre zurück. Aber es wirkt halt so, als wenn man so ein Ding innerhalb von einer Woche dann hinrotzen kann.
Ja, muss ja auch bei der Masse, die in manchen Jahren rausgekommen ist. Also ja. Kann ja gar nicht großartig anders gelaufen sein.
Ja, soll ich mal was inhaltlich? Nee, was? Entschuldigung, ja. Ich hab dich unterbrochen.
Steig mal bei Aladdin direkt ein, wie es da so aussieht. Die Entwicklung des Ganzen, auch was so Einschübe angeht, die sie sich noch kreativ überlegt haben. Das kannst du ja gleich nochmal erzählen. Eine Sache möchte ich vorher noch sagen, was zum Animationsstil passt. Das hat mich nämlich auch irgendwie ganz auf eine ganz komische Art und Weise wütend gemacht. Die sind nicht bis zum Rand animiert.
Ja, genau.
Also du hast teilweise, siehst du da drüber noch so einen Rahmen und der Kopf ist einfach so ein Stück abgeschnitten. Ja. Und auch wenn die aus dem Bild laufen, dann läuft die Figur schon vorher aus dem Bild, obwohl du noch Himmel und Fußboden siehst. Mhm. Aber der läuft halt schon ins Off, weil das halt der Rahmen passt nicht. Das ist unglaublich.
Genau, dann hast du halt ganz oft, dass irgendwie die Proportionen zueinander überhaupt nicht passen, Gegenstände oder Personen. Ja, also wirklich absurdester Scheiß.
Ja, und ob die Handlung von Aladdin sich in diesen absurden Scheiß einfügt, erzähl du doch mal gerne.
Ja, 3 Jungs, drei Freunde sind mich total begeistert davon, dass ein Schlangenbeschwörer /Fakir nämlich in Town ist und die den einfach bewundern dürfen, wie er da vor sich hintüdelt und eine Schlange dann dabei rumtanzt und am nächsten Tag die 3 Jungs auch auf einer Stadtmauer sitzen. Und sich nochmal darüber unterhalten, wie toll das doch ist. Und Aladdin, der in der Mitte sitzen darf, in seinem Sprech dann raushaut, dass er ja gerne Händler werden würde, ja, weil die ihm unterstellen, er würde doch auch gerne Schlangenbeschwörer sein. Und einer der Jungs nimmt dann wahr, dass da irgendwie eine Person mit einem Papagei auf der Schulter rumlatscht, die ein bisschen komisch aussieht und will darauf hinweisen, noch die Person ist verschwunden plötzlich, ja. Und dann taucht sie wieder auf im besten Animationsstil. Und diese Person hat es nämlich auf Aladdin abgesehen, ja. Er gibt sich nämlich als Onkel, also als Bruder des verstorbenen Papas von Aladdin aus, der Aladdin, ja, nämlich gerne zum Essen einladen möchte oder das Essen bezahlen möchte, was er seine Mutter nämlich kochen soll, um ihn, ja, eine berufliche Perspektive zu bieten. Dass sich diese komische Person, dass es sich tatsächlich eigentlich um einen Zauberer handelt, der ganz andere Pläne verfolgt. Ja, das erfahren wir dann später. weil man sieht nämlich erstmal die Mutter schön über ihren Sohn herziehen, der nämlich Aladdin ist 15 in dem Film, die ihn als Taugenichts bezeichnet und ja, eigentlich keine große Hoffnung hat, dass irgendwas aus ihrem Sohn wird, dem einzigen Sohn und restlichem verbliebenen Familienmitglied. Aladdin bekommt, glaube ich, irgendwie 2 Goldstücke, wovon er dann Zeug fürs Essen kaufen darf. Oder sie verschwindet dann auf dem Bazar, um das Zeug zum Abendessen zu kaufen. Dieser dubiose Typ kommt vorbei, also der vermeintliche Onkel. Und sie ist halt ganz verwundert, weil sie sich eben nicht daran erinnern kann, dass ihr verstorbener Mann einen Bruder hatte. Hinterfragt das Ganze aber nicht mehr weiter, weil der Zauberer nämlich das tolle Angebot macht. Aladdin zu einem Kaufmann auszubilden und sogar einen Laden zu beschaffen, um diesen einzurichten, den dann Aladdin nach erfolgreicher Ausbildung bei anderen Kaufleuten betreiben soll. Ja, tolle Perspektive. Der Sultan nimmt ihn natürlich mit, ja, auf den vermeintlichen Weg zur Ausbildung des Kaufmanns. Geht halt erstmal in den Garten des Sultans, der da herrscht und einen ziemlich krassen Schatz am Start hat. Und jetzt kommt's raus, auf den nämlich dieser Zauberer es abgesehen hat. Und Aladdin dazu bringt, ein Feuer im Garten anzulegen und irgendwelche Geschichten wie Weihrauch da reinzuschmeißen, wo das erste Mal dann Aladdin skeptisch wird, ja, handelt es sich wirklich um diesen vertrauensvollen neuen Onkel, der ihn zu einer besseren Ausbildung verschaffen möchte? Es tut sich eine Höhle auf, ja, und in die soll Aladdin dann auch gehen, weil dort drin ist ein unglaublicher Schatz. Aladdin läuft erstmal gefühlt 100 Kilometer in bestem Animationsstil eine Treppe die Höhle herunter, um dort dann, ja, irgendwelche komischen, was sind das, Goldbälle zu nehmen, obwohl er eigentlich einen Auftrag hat, eine Lampe da zu ergattern, auf diesen mich der Zauberer abgesehen hat. Dann kommt es zum Konflikt, ja, Aladdin will eigentlich nur diese komischen Goldbälle mitnehmen und der Zauberer hatte sowieso vor, Aladdin zurückzulassen und die Höhle zuzuzaubern und in dem Moment taucht dann, er hat nämlich einen Ring bekommen, ey, so eine absurde Scheiße, er hat nämlich einen Ring von dem Zauberer bekommen und da eröffnet sich der Geist des Ringes, der dann Aladdin grandioserweise doch nach draußen wieder befördern kann, um Aladdin zu Hause diese schöne Wunderlampe seiner Mutter zu zeigen und die sagt, ey, komm, sei doch froh, kannst du verscherbeln, dann haben wir wenigstens Geld, weil die Lampe nämlich wertvoll aussieht. Und putzt die doch bitte erstmal. Aladdin putzt sie und Genie kommt zum Vorschein. Und ja, so entwickelt sich der Schrott dann weiter. Also vieles, was man wahrscheinlich auch aus dem Original, nicht Original, aus der Disney-Verfilmung kennt, findet dann hier auch statt. Ja, natürlich verknallt sich Aladdin dann auch in die Tochter des Sultan. Aber mehr will ich auch gar nicht verraten.
Ich bin jetzt schon beeindruckt, wie viel du dazu erzählt hast und wie viel du noch weißt. Jetzt schon Spoiler, das wird bei meinen Inhaltsangaben gleich nicht so laufen. Dafür habe ich auch einfach schon wieder zu viel verdrängt.
Ich habe mir das ja aufgeschrieben, ja. Ich bin einfach nur jetzt schnell noch meine Notizen durchgegangen. Und zwar auch dann, weil es der erste für heute war, der, wo ich die meisten Notizen gemacht habe. Also keine Sorge, wir sind dann schneller durch.
Es ist auch vermeintlich der Blockbuster unter den Filmen. Ja. Denn der hat sogar auf eine Durchschnittswertung gebracht, deswegen den haben mehrere Leute gesehen. Und das ist auch wirklich der mir am präsentesten im Kopf geblieben ist eigentlich, weil der ist auf jeden Fall sehr, sehr absurd, aber das ist der prägnanteste zusammen mit einem anderen Film. Ich würde es auch mal darauf schieben, dass es der längste ist und man dem Film am längsten zuschauen kann und muss vor allen Dingen. Weil andere Filme, die ich gesehen habe, die deutlich kürzer sind, die zu so 20-Minuten-Filme, die löschen sich einfach so schnell aus dem Gehirn wieder. Das ist der Wahnsinn. Aber Aladdin hat für mich einfach einen enormen Unterhaltungsfaktor geboten. Auf einer ganz komischen Ebene.
Total.
Also den, ich weiß gar nicht, ob ich den lieber besoffen.
Wo man vielleicht nicht weggucken kann. So ein Gefühl hat es in mir hervorgelöst, wobei ich eigentlich vom Typ her immer weggucke, wenn da irgendwas ist.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich den Film hier lieber betrunken, auf Drogen oder nüchtern sehen möchte, um das ganze Erlebnis zu genießen. Ich glaube, wenn du dir den auf dem Trip anguckst, dann hast du einen ganz schlimmen Trip danach. Ich glaube, das ist nicht gut. Das ist schlimm für das Gehirn. Völlig verständlich. Aber irgendwie war ich fasziniert von dem Ganzen.
Mhm.
Er ist natürlich kein guter Film, aber der Film es wirklich schafft, alles falsch zu machen, was man kann, ist es schon wieder irgendwie geil. Ich weiß nicht warum.
Ja, es
ich kann
ist
das
wirklich,
nicht.
Es ist einfach absurd. Es ja. ist einfach, alles ist absurd. Das, was man zu Gesicht bekommt, das, was man hört. Und beides zusammen noch absurder.
Ja. Den würde ich aber am ehesten noch empfehlen, sich den mal anzugucken, auch wenn der so lang ist. Einfach, wenn man mal was richtig Absurdes sehen will, dann peitscht euch den rein. Da gibt's auf jeden Fall deutlich schlechtere aus dem Fundus von Dingo Pictures.
Ja.
Also wenn einen, dann versucht's mal mit dem. Wenn ihr nach 10 Minuten abbrecht, weil ihr nicht psychisch nicht mehr in der Lage seid, weiterzugucken, vollstes Verständnis. Aber man muss das mal gesehen haben. Und gehört haben, vor allen Dingen, weil das Voice Acting ist Bombe.
Ja, ich vermute auch, dass eben gerade bei diesem Film, das war ja noch beste VHS-Zeit, ja, Aladdin im Original von Disney, also als originale VHS-Kassette, wahnsinnig teuer, dass da einfach so unglaublich viele Leute drauf reingefallen sind und sich eben Aladdin und die Wunderlampe von Dingo ungewollt gekauft haben.
Ja, halte ich für sehr wahrscheinlich, dass das geschehen ist und dass er deshalb auch am meisten gesehen wurde von Leuten. Aber er ist auch mit am besten bewertet, also kann man ja nichts sagen.
Ja.
Der ist am besten bewertet von denen, die wir heute dabei haben, mit Abstand sogar.
Ach je, was hat er denn? Ich habe es gerade gar nicht parat, leider.
Also, der hat bei einem die Biene sagenhafte 3,0.
Ah ja, da steht's. Ja, danke.
Und bei Letterboxd 2,6, da kann man aber nicht so ganz drauf an, weil dieser Letterboxd-Durchschnitt, der gewichtet sich ja irgendwie ganz komisch. Und wenn man sich die Kurve anguckt, müsste es eher weniger sein.
Ja, stimmt. Ich habe dann auch sogar Zeit investiert, um zu gucken, wie sind denn die in der Regel bewertet? Und die anderen treffen es dann halt eher. Ja. Irgendwas mit einer Dreierbewertung auf IMDb war dann schon High-Class-Luxus von Dingo.
Ja. Ja, also ich hau da mal eine 2,5 Punkte raus.
Ja, ich kann nicht mehr als 0,5. Unter einem Gesichtspunkt, dass man einfach so wahnsinnig drüber lachen kann. Ich muss es ins Verhältnis setzen zu anderen Filmen, die ich gucke. Und das ist einfach so eine Obergrütze. 0,5 von mir.
Stark. Ist das deine Höchstwertung heute?
Ja, so viel kann ich schon vorwegnehmen.
Oh, scheiße, ey. Ja, also das war ja das Witzige. Wir hatten ja vorher einmal schon grob gesprochen und du konntest ja bei mir schon was sehen. Ich habe das nochmal im Nachgang korrigieren alles müssen, gut. Ein bisschen, um eine Gewichtung zu machen.
Ja. Das hätte ich mir schon gedacht, dass du die untereinander ins Verhältnis setzt. Ja? Ich habe halt alle ins Verhältnis insgesamt zu Filmen, die ich geguckt habe, gesetzt. Und da kann ich einfach nicht mehr als einen halben Punkt für diese Grütze geben.
Ja, vollumfänglich verständlich, dass das so ist. Und ja, wem Aladdin dann noch nicht gereicht hat, da bringen wir jetzt mal einen anderen sehr, sehr bekannten Herrn, der auch von Disney schon verfilmt wurde. Und der kam dann sogar im selben Jahr raus. Und die Rede ist von Tarzan, 1999. Wahrscheinlich das eines der bekanntesten Musical neben König der Löwen, die in Deutschland so laufen. Und ja, hat da Lee nicht sogar mal mitgemacht?
Das weiß ich gar nicht.
Also Bodyguard weiß ich,
also
nicht, ob er bei
Tarzan. Ich würde Lee jetzt extrem feiern, würde ihn sofort vors Mikro zerren, wenn Lee bei der Herr des Dschungels mitgemacht hätte, ja.
Ja, denn so heißt die Dingo-Version des Ganzen, der Herr des Dschungels.
Oder auch, ist es auch nicht dann das Ding König der Tiere? Hieß der dann auch ja, so in der
genau,
DVD?
Das, ja, genau. Das hat er auch noch als Titel.
Also seid gewarnt, es gibt Dingo-Filme, die dann auch unterschiedliche Titel hatten, ja. Um vielleicht dann auch nochmal für eine andere DVD-Veröffentlichung nochmal Kohle abzugreifen, ja. Macht euch schlau, was wirklich dahinter steckt.
Ja. Ja, das ist durchaus der Fall. Und auch im Englischen heißt er dann Lord of the Jungle. Also irgendwie, ja, gibt es da viele verschiedene Titel. Und das ist ein, natürlich wieder Regie-Drehbuch aus Vita Haas. Auch der ist relativ lang mit 43 Minuten.
Ja, wir können es auch abkürzen. Alle Filme, die wir mitgebracht haben, da ist Regie und Drehbuch aus Vita Haas. Und jetzt werden wir es später benennen.
Ja, das ist wahr. Und mit 43 Minuten dann auch der zweitlängste, glaube ich, den wir heute dabei haben. Mhm. Und ich kann direkt den ins Verhältnis zu Aladdin setzen. Diese 43 Minuten haben sich für mich länger angefühlt als die 64 von Aladdin. Handlungszusammenfassung, machen wir es echt ganz kurz und knapp. Ich meine, die meisten Leute kennen die Story. Hier ist sie ein bisschen anders. Flugzeug stürzt ab, Junge überlebt das. Wird von Tieren im Dschungel aufgezogen, natürlich von Gorillas, die ihn nicht annehmen oder nicht als ihresgleichen akzeptieren, aber einer schon und oder ein paar dann schon, wird dann da aufgezogen und dann kommt nach Jahren, als er dann langsam herangewachsen ist, als ja, Jugendlicher, nennen wir es mal, kommt dann eine Gruppe von Entdeckern dahin, vermutlich englische Leute, die das auskundschaften wollen. Und da ist natürlich dann auch eine Frau dabei. Und die erkennen natürlich, dass er kein Affe ist, was er in dem Moment noch nicht weiß so richtig. Das erkennt er dann so langsam. Und dann stellt sich halt die Frage, ob er sich zur Menschheit oder zu seiner Familie zugehörig fühlt. Quasi Tarzan. Oder George aus dem Dschungel, wer den noch kennt. Ja. Grausam. Also wirklich grausam. Ich habe, dieser Film hat sich so für mich gezogen. Es war ein Kampf, da durchzukommen. Und der macht alle Fehler, die Aladdin auch macht. Und
ja, es ist halt, wie erwähnt, ist aber da, keine Weiterentwicklung. Also hier 6 Jahre später sieht genau gleich schrottig aus und gleich schrottig inszeniert. Es ist unglaublich.
Ja, also der sieht genauso aus. Die Sprecher ist auch wieder Armin Drogat am Start. Die Sprecher haben sich null weiterentwickelt.
Genau, Georg Fels auch hier wieder am Start. Ja.
Ja, die Story ist wirklich Banane. Die Dialoge, also es fiel mir bei diesem Film unfassbar schwer, irgendeinem Dialog zu folgen. Es kommt noch einer, wo ich das noch schlimmer fand. Da hatte ich schon nach 2 Minuten keinen Bock mehr, überhaupt noch zuzuhören. Mhm. Aber hier, es fiel mir so schwer, weil die so unnormal sprechen einfach. Die sprechen nicht wie Menschen. Als wenn sich 5-Jährige in der Grundschule eine Geschichte zu Tarzan ausdenken sollen, eine Fanfiction oder so. So fühlt sich das an. So ist das geschrieben. Und leider ist der hier, anders als Aladdin, hat mich dabei nicht zum Lachen gebracht.
Also hat dir keine, hatte ich nicht motiviert, nämlich den zweiten Teil davon zu gucken, den es auch gibt.
Oh nein, auf gar keinen Fall sogar. Also nach dem Film hier, das war auch, glaube ich, der den Tag mit Dingo bei mir beendet hat, wo ich gesagt habe, so, ich kann nicht mehr, ich muss aufhören. Ich muss jetzt aufhören, sonst muss ich leider in die Psychiatrie eingewiesen werden. Und ja, das, wow. Wirklich, wirklich hart. Und ja, du hast recht, ich habe die Filme am Anfang, als ich sie das erste Mal bewertet habe, in Relation zueinander gesetzt. Aber wenn man sie in Relation zu normalen Filmen, nennen wir es mal, setzt, ist das hier einfach nur ein Witz sondergleichen. Und jetzt mal ernsthaft, Leute, wie kommt ihr denn auf 2,5 Punkte Durchschnitt bei IMDb? Seid ihr nicht ganz dicht oder was? Das
müssen Involvierte gewesen sein, anders kann ich mir sowas auch nicht erklären.
Das muss gekauft sein. Das ist ja unglaublich. Also ich komme hier, bei dem Film komme ich auf einen halben Punkt. Also es geht nicht anders.
Ja, ich bin nochmal einen halben Punkt runter. Von mir gibt es eine Null.
Also ja, endlich haben wir mal eine Null. Jesus Christus. Ja, ja, das ist stark.
Sehr schön. Ja, dann mache ich doch gleich weiter, um euch vom Elend zu erlösen. Hier aber zur Abwechslung, ja. Das legendäre Produktionsstätte Warner Brothers Animation, die zum Beispiel sowas Grandioses wie Der Gigant aus dem All gemacht haben, hatten 1998 auch Das magische Schwert. Zweiter Zusatztitel, Die Legende von Camelot, rausgebracht oder im Original Quest for Camelot. War es dann von Dingo Pictures als.
Kann jetzt schon, ey. Weil, fickt euch alle bei Dingo Pictures für diesen Film, ey.
Aus Das magische Schwert, Die Legende von Camelot, wurde bei Dingo einfach Das Schwert von Camelot rausgemacht.
Ja. Oh Gott.
Kam auch wie der Film davor im selben Jahr raus, also dann, ne, auch 1998. Geht zum Glück nur 31 Minuten, wobei ich zur Hölle überhaupt nicht gemerkt habe, dass ja schon 31 Minuten vergangen sind. Also es hatte sich wirklich verdammt viel länger angehört. Auch hier haben wir wieder bekannte SprecherInnen, Herr Armin Drugat, Simone Greis. Simone Greis war nämlich auch bei der Herr des Dschungels aktiv. Und ja, hier haben wir aber mal was für mich Neues. Und zwar fängt der Film erstmal mit einem realen Schauspieler an.
Du nennst den echt Schauspieler? Das kann
wir sehen,
ich mit Worten gar nicht beschreiben. Was mit dem nicht
wir sehen erstmal einen Menschen, Mann, der versucht, den bekannten Zauberer Merlin zu spielen. Und Merlin nämlich rückblickend diese Geschichte uns erzählen möchte.
Der sieht halt aus wie ein besoffener Gandalf aus der Bahnhofsmission. Das ist so schlimm, ey.
Das ist wirklich absurde Scheiße vom Feinsten, weil auch wirklich qualitativ gefühlt mit, keine Ahnung, einer normalen Kamera, Handkamera, diese Scheiße aufgenommen wurde und auch immer irgendwo hingezoomt wird, wo ich mich frage, was soll diese Scheiße, ja? Eigentlich hört man ihn reden, er will diese Geschichte erzählen. Ja, er berichtet davon, dass nämlich der König von England verstorben ist und Arthus ihn beerben soll. Und zwischendurch sieht man ihn aber erstmal Zoom auf die Hände, ja?
Ja.
Von diesem Erzähler. Man fragt sich, what the fuck, Alter? Was soll das jetzt? Ist es Experimentierfreude? Egal, weil Arthus, um den geht's halt hier in dem Film. Der soll, Merlin hat sich nämlich Camelot als seine zukünftige Burg ausgesucht und ja, für Merlin ist klar, das ist der zukünftige König von England. Aber einer spielt halt nicht mit, und zwar Mordred, der schwarze Ritter, der nämlich auch sofort Arthus zum Kampf herausfordert. Und Mordred, Alter, wie diese Figur aussieht und wie sie spricht, das ist das Beste, was ich jemals in einem Zeichentrickfilm gesehen habe. Das ist die Krönung der Absurdität.
Ja, der schlägt Aladdin noch um Längen. Also das ist, ich kann das mit Worten nicht beschreiben. Guckt euch bitte an, wenigstens bei Google, wie der aussieht. Ja. Und wenn ihr könnt, guckt euch kurz einen Clip davon an, wie der spricht.
Ja.
Also man kann das gar nicht beschreiben. Es geht einfach nicht. Es lässt sich nicht beschreiben.
Ja, aber auch hier wieder, ja. Einfach, das zieht sich durch die Bank bei den Filmen. Es passt halt kaum Dialog dann zu den Lippen. Da ist kaum was synchronisiert und es ist einfach herrlich, herrlich absurd. Ja, Merlin versucht halt noch Arthus vom Kampf abzuhalten, weil er, was hat er denn? Er kann nur verlieren, ja. Er ist ja eigentlich schon der angehende König, lässt sich aber aus der Ehre hinaus trotzdem auf diesen Kampf ein. Und ey, welch Wunder, er verliert den Kampf. Mordred, der schwarze Ritter, ist kurz davor eigentlich, wahrscheinlich ihn hoffentlich zu köpfen, da wäre der Film erfreulicherweise ein bisschen schneller vorbei gewesen. Ergreift Merlin kurz die Chance und verzaubert Mordred in Schockstarre. Und eigentlich, das Lustige ist, Arthus will eigentlich umgebracht werden. Er sagt, ey, nein, lass ihn mich mit dem, also nicht, dass es so sagt, aber es kommt halt so rüber, dass er eigentlich, ne, nicht unehrenvoll jetzt weiterleben möchte. Und Merlin aber dann zum Schutze erstmal zum Einsiedler macht, damit er sich von dem schweren Tag, schweren Kampf, der einen halben Tag lang ging, dann auch erholen kann von Merlins tollen Kräutern und dort dann auch in der Einsiedlerei auf die tolle Fürstentochter Geneva trifft und sich sofort, er bezeichnet sie als die schönste Frau der Welt, schockverliebt, Aber Merlin, Zitat, überlässt, Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Ja, hier versucht wird auch eine Liebesgeschichte dann voranzutreiben. Weil im nächsten Schritt treffen sie mich erstmal auf Fee Morgana aus Avalon. Weil Aladdin, sag ich schon, Arthus braucht nämlich ein neues Schwert, was beim Kampf gegen Mordred zerstört wurde. Ich merke, dass ich auch hier bei diesem Film wieder so unglaublich viel notiert habe.
Ja, Mann.
Ich versuche es zu umschreiben. Excalibur, um das Schwert, was es sich hier handelt, steckt nämlich nicht, wie wir es vielleicht aus dem Film kennen, in irgendeinem Stein, wo es rausziehen muss, sondern schwimmt aus so einem Konglomerat an Seerosenblättern auf dem Fluss entlang vor der Fee.
Ich habe das mit dem Schwert überhaupt nicht verstanden, weil es kommt ja dann nochmal ein Schwert und ein Stein. Ich weiß
nicht. Also, und das ist einfach diese absurde Scheiße. Er hat damit eigentlich ja schon Excalibur und damit dann eben auch die unglaubliche Macht, die das Schwert mit sich bringt, weshalb er sich natürlich dann sofort im nächsten Schritt wieder Mordred stellen möchte, um seine Ehre zurückzuholen und Mordred erstmal ja aus dem Impuls heraus sich sofort ergibt und ihn in das Schloss führen möchte. Ja, aber Merlin wittert natürlich, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und wie das dann weitergeht, das werdet ihr nur erfahren, wenn ihr diesen, ich nenne es mal jetzt trotzdem, Film guckt.
Ja, oder irgendeinen anderen König Arthus Film. Guckt euch den von Guy Ritchie an.
Ach, was ich voll vergessen habe, ja. Hier, Merlin oder Arthus, so ganz kam das für mich nicht raus, haben so bescheuerten Dino, oder was es sein soll, als Sidekick, der immer vor sich hin kichert, wenn irgendwas Dämliches gesagt wird. Alter Schwede, ey, ist das ein Schrottvieh.
Ja, passt aber zum Rest, oder?
Ja, zieht sich halt einfach durch wie ein roter Faden. Ne?
Ja, da war ich auch extrem irritiert und diese Realsequenzen, ey.
Ja.
So fangen wirklich Pornos in Tschechien an, von der Qualität des Films. Also das ist ja,
ja,
jede dritte Klasse kriegt einen besseren Schulfilm hin.
Ja. Man sieht großartig. Halt immer zwischendurch immer wieder diesen, ich nenne ihn mal Menschen, der in Berlin spielt, wie er dann halt ja die Geschichte weitererzählt. Hier hast du wenigstens noch Dialoge dann mit anderen Sprechern, im Gegensatz zu manch anderen Filmen wie Max Lustige Weihnachten.
Ja, okay, wenigstens das, ja.
Was hier wirklich krass ist, ist, wie dumm einfach Arthus ist. Also, ich weiß nicht, obwohl hier auch wieder Stoff verwertet wurde, der urheberrechtsfrei ist. Anscheinend wurde das überhaupt nicht gelesen, sondern in Erinnerung gestochert, wie irgendwie Excalibur und Camelot verstanden wurde. Hirnrissig. Absolut hirnrissig.
Ja. Allerdings.
Ja.
Eine Qual.
Das
eine
einzig,
Qual von einem Film.
Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was aber auch nicht mal für einen halben Punkt gereicht hatte, war, dass ich irgendwie das schon übereinstimmend fand, wie Zauberer Merlin als Schauspiel, als Figur aussieht und wie er dann auch gezeichentrickt aussieht. Ja, also da hatte ich schon einen gewissen Wiedererkennungseffekt. Das haben die schon ganz akzeptabel hinbekommen.
Immerhin das.
Ja, aber wie gesagt, zu mehr hat es dann auch nicht gereicht. Bei IMDb haben immerhin 52 Leute, also 5 Leute im Vergleich zu hier Der Herr des Dschungels geguckt, haben ihn aber schlechter bewertet, mit einer 2,2.
Ja, hat es bei dir für irgendwas punktemäßig gereicht?
Nee, das ist ja auch eine glatte Null.
Ja, bei mir nämlich auch. Das ist meine erste stabile Null hier.
Sehr schön.
Ich habe alles an diesem Film gehasst. Ich konnte hier nicht mal. Es fing schon mit diesen Realsequenzen an. Das habe ich bei Werner Beinhardt schon gehasst und das hasse ich hier auch. Ja. Mal gucken, ob das beim nächsten Film besser wird.
Mhm. Wir sind ja Hundefreunde.
Genau, wir sind ja Hundefreunde. Und im Jahre 1997 hat Dingo Pictures Balto eine abenteuerliche Rettung auf die Welt losgelassen. Der natürlich auf dem Amblin Universal Film Balto von 95 basiert oder von der Geschichte her auch, der kam auf Disney Plus ganz am Anfang raus, Togo. Der erzählt eine ähnliche Geschichte, vermutlich aber deutlich besser. Denn wir sind hier in der Geschichte, jeder, der das Balto und so kennt, weiß das. Wir sind hier in Alaska, es ist Winter, Und wir sind in einem kleinen Ort. Es ist sehr, sehr, sehr kalt. Und unter den Kindern in der Stadt geht eine Krankheit um, nämlich Diphtherie. Und man weiß nicht so ganz genau, wie man das in den Griff kriegen soll, weil man hat auch nicht genug Medikamente da und es werden immer mehr Kinder krank, sodass man jemanden losschicken muss in einen anderen Ort. Bei Togo schicken sie halt Willem Dafoe mit einem Hundegespann los. Hier schicken sie einfach zwei Hunde los. Wie auch immer die nach dem Medikament fragen sollen. Wie auch immer die im anderen Ort erfahren haben, was die Hunde brauchen. Naja, egal. Und sie schicken halt den hängengebliebenen Balto und wie hieß der andere? Keno? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall auch einen zweiten Hund, der irgendwie
Chemo.
Weil das die Chemo, ne?
Ja, also nicht ja. Chemo, sondern Chemo.
Ja, aber ich glaube, nach dem Film fühlt man sich ähnlich. Das sind halt zwei die besten und schnellsten und kräftigsten Schlittenhunde, die sie haben und die schicken sie halt. Ich glaube, es sollen 400 Meilen sein, damit sie dieses Medikament in diesen kleinen Ort Nome holen oder Nome oder wie auch immer sie den auf Deutsch getauft haben. Ich glaube, Nome wäre wahrscheinlich der richtige Begriff. Ja. Wie er in Togo heißt, weiß ich gar nicht mehr, weil Togo ist ja die Verfilmung der realen Geschichte ohne, ja, natürlich überspitzt ein bisschen, aber ohne großartig abzuweichen. Ja. Auch ein kompliziertes Ding. Und hier an diesem Film eigentlich das Geilste ist dieser hängengebliebene Mimoseneisbär, dem das Wasser zu kalt ist und der an allem was zu kacken hat. Diesem weißen Vogel wollte ich schon nach 5 Minuten ins Gesicht boxen, weil diese Stimme, die er dann auch noch hat, Alter, die macht einen einfach nur aggressiv. Ja. Das ist Eieieiei, war das hier ein Ding. Ich bin hier aber trotzdem in Summe ein bisschen besser durchgekommen als durch jetzt König des Dschungels oder Camelot. Mhm. Einfach, weil es hier mit den Hunden nicht so viel verkehrt machen kann. Ich die Story so eigentlich in der Theorie ganz nett finde. Ich hätte ihn sogar vielleicht noch ein bisschen besser gefunden, wenn sie diesen verkackten Eisbären weggelassen hätten. Und ein paar andere Schlenker, aber ansonsten erzählt er hier eigentlich relativ geradeaus eine Geschichte.
Findste, mir kam immer wieder irgendwas auf, dass ich, es wurden einfach verschiedene Sachen noch nicht erklärt. Ja,
ja das auch, aber er versucht ja zumindest ja. Hier dieses Holen des Medikaments und die Kinder, die krank sind, zu erzählen.
Ja, ja.
Macht hier und da halt ein paar Schlenker, aber der ist halt auch nicht so wahnsinnig komisch und geisteskrank wie Camelot.
Das stimmt schon.
Also der fühlte sich zumindest nicht ganz so hängen geblieben an.
Mhm. Naja, es war ein Versuch, nicht ganz so hängen geblieben zu sein, aber boah, Alter.
Ja, es ist natürlich trotzdem nicht gut. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ich meine, die Sprecher sind natürlich auch wieder identisch. Hier war nämlich der Film, wo Armin Drogat, glaube ich, seinen Sohn Pascal Drogat noch mit reingezogen hat in die Misere. Oder vielleicht war es auch sein Bruder. Das sind ja alles Dinge, die man leider nicht rausfinden kann.
Ja.
Falls ihr noch lebt, meldet euch mal bitte. Ich muss das wissen. Ja, vom Unterhaltungswert auch hier sehr, sehr überschaubar, das ganze Thema. Haben immerhin 51 Leute bei IMDb als gesehen markiert, hat auch eine 2,2er Durchschnittsbewertung, also wird auch flächendeckend vernichtet. Ja, bei mir hat es hier noch für einen Punkt gereicht.
Ja, bei mir halt nicht. Ich bin nur gerade aufgeschrocken. Armin Drogat ist der Merlin spielt.
Ach, er ist das. Ja, ja.
Er ist das. Nee, auch hier 0 Punkte. Es tut mir leid, ich kann diesen Schrott, ich muss ihn ins Verhältnis zu anderen Filmen setzen und da bleibt nicht mehr übrig.
Ich kann es verstehen, ja. Da bin ich bei Aladdin mit 2,5 Punkten ja geisteskrank gut unterwegs. Ja. Dem muss ich ja bei Letterboxd fast, 1,5 Sterne kriegt er nicht, einer ja. Muss reichen.
Also immerhin sagt das Dingo Pictures Wiki aus, dass Pascal der Sohn von Armin Drogat ist.
Schön, das Kind auch noch dem Untergang geweiht.
Ja.
Naja. Gut.
Ja, dann mach ich mal schnell weiter im Programm. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Unsere Filme haben die absteigende Reihenfolge Lauflänge. Ja, wir haben mit dem längsten angefangen und
oh ja.
Wird immer kürzer.
Ungewollt. Ja, stimmt.
Wir wollten es wahrscheinlich. Naja, egal. Ja, ich habe auch nochmal einen Film mitgebracht, wo es hauptsächlich, wo es eigentlich nur um Tiere geht, die hier irgendwas, irgendeine Rolle spielen. Und ich muss gestehen, ich hatte den bei der Entscheidungsfindung, welche ich bringe, verwechselt, weil ich dachte nämlich, das ist vielleicht eher der Mockbuster von Dschungel-Olympiade, den er das vorhin erwähnt hatte, mit dem ich nämlich als Kind viel anfangen konnte. Nee, aber auch nicht so wahnsinnig viel jünger. Das ist ein Mockbuster zu Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett oder im Original Bedknobs und Broomsticks von Disney. Auch hier wieder ein Disney-Mockbuster. Das unglaubliche Fußballspiel der Tiere von 1998 und somit 27 Jahre nach dem vermeintlichen Original. Und auch hier hat es dann wieder Klick gemacht, weil es von dieser tollen Produktion auch ein PlayStation 2 Spiel nämlich gibt.
Das ja, bietet sich an.
30 Minuten lang dürfen wir nämlich sehen, oder ja, es geht nämlich, wie der Titel schon vermuten lässt, um ein Fußballspiel. Und Ausgangssituation ist nämlich, dass ein kleines Löwenkind namens Jovi und Krümel, was ein Hundewelpe ist.
Ich finde es jetzt schon wieder beeindruckend, wie viel du zu diesem Film erzählst. Ja. Ich hätte diese ganze Scheiße schon wieder
weggelassen. Hallo, wir haben Auftrag, wir wollen Filme rezensieren.
Ich hätte einfach gesagt, hier spielen Tiere Fußball. Guckt euch das an.
Nee, guckt euch das nicht an. Das ist es ja. Und ich will ja versuchen, diese Absurdität durch meine Beschreibung.
Dann kommt er hier noch mit dem Namen von diesem scheiß Löwen an.
Ich musste mir auch dreimal die Scheiße reinziehen, um zu blicken, wer jetzt wer ist, weil man auch gar nicht bei dem Film blickt, was ist das jetzt eigentlich für ein Tier? Ja, gibt's das überhaupt in der Form, wie es gezeichnet wurde? Die beiden spielen halt miteinander und treffen dann auf einen Raben, der Reporter der Umgebung halt ist und irgendeinen Schwachsinn halt von sich zieht, von wegen Krankenwagen ist im Anmarsch und so weiter. Und die beiden total hellhörig werden und der Rabe sich dann ertappt fühlt, weil er ihnen auch beichtet, dass hier einfach leider nichts mehr passiert, worüber man berichten könnte, um sein Reporterherz höher schlagen zu lassen. Die drei bekommen aber plötzlich mit, dass es hier einen Kampf um einen Ball gibt. Und zwar treffen ein Puma und ein Hund aufeinander und versuchen, sich in Fetzen zu reißen. Das können natürlich die beiden Juniors gar nicht ansehen und versuchen, die beiden zu einem Fußballturnier umzulenken, was in 2 Wochen dann stattfinden soll. Ja, Reporter Rabe freut sich wahnsinnig, weil er endlich mal wieder einen Job hat. Zurück in Town, dann auch sofort die Werbetrommel rührt und sich sofort verschiedene Tiere aus diesem Ort dazu finden und berufen fühlen, das Fußballturnier, nämlich der wilden Hunde, ja, da ist nämlich dieser Hund dann daher, und dem vermeintlichen Puma, ich weiß gar nicht, ob es einer ist, sah halt für mich ansatzweise so aus, repräsentativ für die, gegen die Dschungelkönige anzutreten im Fußballturnier, ja. Und darum geht es in dem Film, ja, Organisation und dann vor allem das tolle Fußballspiel gegeneinander. Und hier mal, ja nee, ich mache erstmal Punkte. Ich mache eine Querverbindung zu deinem anschließenden und damit leider letzten Film von Dingo Pictures für heute, dann am Ende. Ja. Ja, einen halben
Punkt. Die wichtigste Frage.
Ja, bitte.
Die wichtigste Frage daran. Kennst du die Vorlage? Die tollkühne Hexe in dem
Fliegenden Bett.
Das ist
viel zu lange her, dass ich die mal gesehen habe.
Den Film liebe ich ja.
Ah, ja.
Den finde ich richtig geil. Da gab es damals auch in den Überraschungseiern die Figuren zu. Mhm. Habe ich alle gehabt, weil ich diesen Film voll geil fand als Kind. Als Fußballspieler sowieso noch mal viel mehr. Ich habe festgestellt, dass meine Freundin den noch nicht kennt, als ich das hier gesehen habe. Und den habe ich ganz oben auf die Watchlist gesetzt, weil der Film ist einfach so geil gewesen damals. Es war so eine perfekte Mischung zwischen Zeichentrick, Mary Poppins und Fußball. Fand ich richtig geil.
Aber dann hast du ihn ja offensichtlich deutlich präsenter als ich. Gab es inhaltlich dann wirklich so eine Überschneidung, was das Fußballspiel und ja, Ausrichtung des Spiels betrifft?
Bisschen, aber eigentlich nicht, weil in dem anderen Film kommen die Realfiguren quasi in diese Welt und werden da in dieses Spiel halt reingeworfen. Ja, die spielen gegeneinander Fußball, das ist die Überschneidung.
Ja. So. Naja, immerhin von 78 Leuten auf Letterboxd gesehen mit einer Durchschnittsbewertung von 2,4, analog zur Durchschnittsbewertung bei IMDb, die bei einer 2,4 liegt. Wo bist denn du gelandet?
Ich lande bei 1,5 Punkten.
1,5?
Ja.
Okay, kannst du einen Punkt abziehen, dann sind wir aber bei einer Bewertung. Das ist keine Nullnummer. Konnte ein paar Aspekte irgendwie mit meinem Punkt abgewinnen. Unter anderem nicht den, dass man in Town dann auch eine musizierende Truppe sieht. Ja, 5 Tiere, die da zusammen irgendwie auf dem Marktplatz spielen. Und das sind dieselben Figuren, die auch in dem Film, den Dennis jetzt zuletzt mitbringt, eine Rolle spielen.
Ja, genau. Und ich habe mir diese 3 Filme, um jetzt mal den Bogen zu spannen, habe ich mir eigentlich ausgesucht. Und ja, ich rede zu oft über sie, aber ich habe mir sie ausgesucht, weil sie alle 3 irgendeinen Bezug zu der Person hatten, wo ich sie geschaut habe. Einmal, weil sie schon in Afrika war, dann, weil wir Balto jetzt als Weihnachtsfilm gucken wollen, weil das ein Film ihrer Kindheit ist, und Bremer Stadtmusikanten, weil sie aus dieser Stadt kommt. So. Ja, diese Bremer Stadtmusikanten, 24 Minuten lang von 1997, ist natürlich eine Nacherzählung der Geschichte der Bremer Stadtmusikanten. Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Film überhaupt sagen soll, weil das ist der schlechteste Film, den ich in meinem gesamten Leben jemals gesehen habe. Das ist der Film in meinem Leben, der mich bisher am aller wütendsten auf dieser Welt gemacht hat, weil er so beschissen ist, dass ich eigentlich gerne mein MacBook durchs geschlossene Fenster auf die Straße geschleudert hätte. Denn auch hier haben wir wieder Realsequenzen, die noch schlimmer sind als bei Camelot. Und ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Ich hätte es wirklich nicht erwartet, dass das geht. Ja, wir sehen hier halt einen Esel, einen Hund, eine Katze und einen Hahn. Die wollen Musik machen, finden nacheinander zusammen. Man kann diesem Film auch echt nicht aufmerksam folgen. Das ist einfach nicht möglich.
Gut.
Es ist unglaublich.
Lest euch lieber irgendwelche gezeichneten Kinderbücher der Bremer Stadtmusikanten durch oder zieht euch, ja. Da gibt es glaube ich
guckt
auch ein paar
andere.
Guckt
euch lieber lustige Weihnachten Max beschissenes Geschenk an. Mhm. Guckt euch den lieber 3-mal an als einmal diesen hier. Mhm. Weil dann am Ende ist da auch noch irgendwann kommt dann auch noch ein Veranstalter, Manager ins Spiel, der dann denen nur einen bestimmten Anteil geben will. Das ist denen dann zu wenig und alter Schwede, was ist mit diesem Film los? Ich habe noch nie 24 Minuten gesehen, die mich so wütend gemacht haben und von denen ich aber nichts behalten kann, weil das einfach so konfuser Scheißdreck ist. Mhm. Und es hilft auch gar nicht, dass zwischendurch immer in die Realsequenzen zurückgetauscht wird, weil du gar nicht bei der Geschichte bleiben kannst, auch wenn dir die Realsequenz ja eigentlich die Geschichte erzählen soll.
Ja, und das ist auch einfach so Grütze mit diesem Typen an seiner Gitarre oder was das sein soll und der zwischendurch musiziert. Und gerade so ein Film mit dem Inhalt, ja, lädt ja dazu ein, dass man sich halbwegs Mühe gibt, Musik da reinzuhauen, mit der man was anfangen kann. Aber das ist auch wieder einfach nur repräsentativ für die ganze andere Soundtrack-grützige Scheiße, die wir in den Film davor halt hören mussten.
Ja, und ich wollte versuchen, irgendetwas an diesem Film zu finden, was ich nicht so unfassbar hasse. Geschenkt. So, da komme ich bei manchen ganz gut durch. Manche finde ich amüsant. An diesem Film finde ich gar nichts amüsant. Den finde ich einfach nur schrecklich. Ich glaube, ich habe diese 24 Minuten, davon habe ich gefühlt 50 gemacht, weil ich immer wieder zurückspulen muss und ich danach trotzdem nicht gerafft habe, was dieser Film will. Und das ist jetzt eine Woche her und ich weiß gar nichts mehr davon, weil das ist einfach nur Grütze. Da kann man gar nichts zu sagen. Der hat eine 1,7 auf IMDb. Selbst das ist noch viel zu viel. Haben 40 Leute gesehen. Von mir kriegt der -12 Punkte. Nein, 0 kriegt er. Weil das ist wirklich das Schlechteste, was ich in meinem gesamten Leben jemals gesehen habe. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand noch jemals unterbieten kann. Glaube ich wirklich nicht. So.
Ja, meine Skala reicht von 0 bis 10 und ich bin bei 0 Punkten gelandet.
Ja, dann haben wir heute ja sogar ein paar Mal hier, zweimal hätten wir klingeln können mit 0 Punkten, das musst du dir auch mal vorstellen. Ja. Du hast 4-mal 0 Punkte gehabt, das Jahr.
Ich glaube, das werde ich auch in nachfolgenden Episoden nie wieder erreichen.
Nee, wahrscheinlich nicht. So, nachdem ich jetzt mich in die Wut reingeredet hatte, schließen wir jetzt aber mit einer Top 3 die ein wenig versöhnlicher und ein wenig herzlicher endet, damit wir noch hier mit einem guten Gefühl aus der Nummer rauskommen. Wobei ich komme eigentlich mit einem lustigen Gefühl aus Dingo raus, weil irgendwie war es amüsant, diese Reise.
Ja, wie ging es dir da? Alter.
Also trotz der null Punkte, ging es dir damit wie mir, dass das so eine Entdeckungsreise ins Reich der Scheiße war, oder?
Voll, absolut. Absolut, also wie schon erwähnt, ja, mir hat das Sprechen darüber dann deutlich mehr Spaß gemacht, wie man sich mit Sicherheit hören konnte, als das Gucken dieser Filme. Also wenn man wirklich, wirklich Absurditäten entdecken möchte, viel Spaß.
Ja, für mich war das Geilste an der Besprechung hier, wie ernsthaft du die Inhaltsangaben überfragst.
Klar.
Aber also das Auftrag. Ja, da könnt ihr Dave jetzt Props für geben. Er ist auf jeden Fall seinem Job gerecht geworden, das hier seriös zu moderieren oder zu rezensieren. Ich gar nicht. Außer bei Balto, da ging es ganz gut. Ich habe aber auch, das muss ich auch wirklich sagen, ich habe die drei schlimmsten gepickt eigentlich. Ich hätte sehr gerne Aladdin gehabt oder Animal Soccer World, weil die waren im Vergleich dazu ja Meisterwerke.
Ja, auf jeden Fall können wir machen ja ganz gerne Themen auf, die Potenzial haben, auch noch eine zweite oder dritte Episode nach sich ziehen zu können. Ihr könnt euch ziemlich gewiss sein, dass wir hierzu nichts weiter machen werden.
Außer ihr
zahlt uns unglaublich viel Geld dafür.
Genau. Außer ihr bezahlt uns. Oder ich würde noch was anderes sagen. Oder ihr macht diese Folge zur bestgeklicktesten, die es im Banausen-Channel gibt. Wenn ihr das hinkriegt, dann machen wir einen zweiten.
Das ist doch ein Deal.
Ja, also ich glaube, das Top-Video ist das Quiz-Video vom Fünfjährigen. Das hat irgendwie fast 600 Views. Wenn ihr die schlagt bei YouTube, dann machen wir einen zweiten Teil, sonst nicht.
Sehr schön.
Ja, dann kommen wir zu einem versöhnlichen und für mich auch einer sehr schönen Reise in meine Kindheit zurück, denn wir haben uns die besten Animationsfilme rausgepickt in der Top 3 ohne Disney-Filme.
Mhm.
Denn wir wollen mal ein bisschen, ja, Disney-Filme ist auch zu
leicht. Wir wollen Stoff liefern, die sich auch mockbustern lassen.
Genau. Genau das ist es nämlich. Ja, du hast eben den Anfang gemacht, eben in der letzten Folge, die ihr gehört habt.
Mhm.
Dann würde ich hier mal den Anfang wagen und meine Top 3 habe ich eben schon erwähnt, den Film. Und ich fasse den jetzt einfach mal unter Zeichentrick-Animation, weil er ein großer Part und der bekannteste Part des Films ist es halt. Und das ist die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Ich habe es als Kind und jugendlich, weiß nicht, wann man ab jugendlich gilt, aber ich habe es als Kind geliebt, den Film zu schauen. Ich fand die Tiere großartig. Ich habe die Überraschungsei-Figuren dazu gesammelt und versucht zu bekommen. Ich war auf Börsen, um die zu kriegen, weil die auch so liebevoll gemacht waren. Ich habe den Film als Kind 5 bis 10 Mal gesehen. Ich habe den echt, echt geliebt und freue mich jetzt schon, den nochmal zu schauen. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie den hasst, weil der ist von 71. Ich weiß nicht, wie der gealtert ist, aber ich habe ihn als Kind mit strahlenden Augen gesehen.
Der ist allerdings von Disney, aber ey.
Echt, ist der von Disney?
Ja. Wirkt halt eher untypisch.
Dann nehme ich einen anderen. Okay. Dann nehme ich einen anderen. Ich habe noch einen Ersatzpick, dann nehme ich In einem Land vor unserer Zeit.
Okay, cool. Genau, oder man kann sich auch da einen Mockbuster von Dingo angucken. Ich hatte es auch schon erwähnt als Videospiel. Abenteuer im Land der Dinosaurier.
Genau, und In einem Land vor unserer Zeit.
So krass.
In einem Land vor unserer Zeit ist aus der Kindheit halt ein Film, der mich ein bisschen traumatisiert hat, weil der echt traurige Momente drin hat. Ich habe auch in meiner ursprünglichen Liste In einem Land vor unserer Zeit drinstehen auf der 3, aber ich habe mich gerade umentschieden, bis du jetzt sagtest, dass es von Disney ist. Das habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Weil mir gerade bei der Rezension von dem Fußballspiel der Tiere eigentlich aufgefallen ist, wie großartig eigentlich die Vorlage ist. Aber In einem Land vor unserer Zeit habe ich nur 2 Mal als Kind gesehen, aber weil er mich traumatisiert hat und weil er großartig als Film ist, nehmen wir den dann auf der 3.
Das ist doch ein guter Einstieg, weil ich habe nämlich auch was eigentlich Kindertraumatisierendes. Ich habe ihn 2 Mal als Kind gesehen und es ist einfach ein richtig guter Film, den man auch wirklich noch sehr gut als Erwachsener gucken kann. Und hier kommt vielleicht bei meinen genannten Filmen zum Vorschein, wie alt ich eigentlich bin, weil ja in 70er Jahren produzierte Filme dann oft in 80er Jahren irgendwo liefen. Ich habe von 1978 Watership Down mitgebracht.
Oh. Ja, großartige Nennung. Hatte ich hier den Banausen ja mal als Auftragsfilm gegeben.
Ah ja.
Top, top Ding. Aber traumatisierend, ja.
Mhm.
Definitiv. Guter Pick. So, dann bringe ich jetzt aber auf der 2 einen Film, wo Fußball auch eine Rolle spielt. Und auch den habe ich eben schon mal erwähnt, aber nicht in einem positiven Kontext, denn auf der 2 ist bei mir Werner Beinhardt. Das Fußballspiel am Anfang ist für mich das Großartigste, was die deutsche Zeichentricklandschaft jemals hervorgebracht hat. Kann ich mir heute noch angucken. Ich kann die halbe Kommentarspur, die er bringt, kann ich auswendig. Einfach traumhaft geiles Teil. Die Zwischensequenzen in Realfilmen sind für mich aber das Schlimmste, was man machen konnte. Ich verstehe, warum man es gemacht hat, aber katastrophal. Trotzdem bei mir auf der 2.
Sehr schön. In Episode 256 der Bewegtbild-Banausen konntet ihr hören, dass dieser Film, den ich jetzt auf meiner 2 habe, der erste Film war, den ich bewusst von Anfang bis Ende wahrgenommen hatte als Kind und immer wieder geguckt habe und auch gerne gucke. Ja, fand irgendwie den Soundtrack auch toll. Die Rede ist von dem Film von 1972, Das letzte Einhorn. Ich gucke den einfach total gerne.
Den muss ich unbedingt mal wieder gucken. Ich glaube, den habe ich vielleicht sogar nicht mal bei Letterboxd gelockt, bin ich mir gerade gar nicht sicher, weil ich den so lange nicht gesehen habe. Aber das ist eine gute Gelegenheit, den eigentlich mal zu schauen.
Was hast du noch mitgebracht?
So, bei mir auf der 1 ist ein Film, den ich obsessiv oft gesehen habe, den ich heute noch sehr oft sehe. Und ich habe eine Sequenz aus diesem Film heute noch erwähnt, um die Bürokratie in mancher Unternehmensteile meines Arbeitgebers zu beschreiben. Und die Rede ist von dem Passierschein A38, der natürlich gefordert ist in Asterix erobert Rom. Oder auch 12 Tasks of Asterix, heißt der, glaube ich, oder so im Original. Aber Asterix erobert Rom ist halt der beste Film der Reihe in meinen Augen und wird es auch immer bleiben. Großartig. Alleine die Sequenz, in der Obelix das Essen von dem Teutonenwirt verzehren muss und er bringt immer die Gerichte rein. Ich finde es bis heute geil. Die Hypnose-Sequenz ist großartig. Der Passierschein 38 ist legendär. Das ist definitiv meine 1 und der ist wahrscheinlich auch in den Top 5 Animationsfilmen generell bei mir.
Ja, irgendwas wollte ich gerade erwähnen. Egal. Ja, ich hatte auch hin und her überlegt, insgesamt bei der Top 3, was in die engere Auswahl gekommen wäre, auch weil ich den als Kind sehr mochte. Herr der Ringe, die Ralf Bakshi-Geschichte von 1978, Dschungel-Olympiade hatten wir schon genannt. Ich mochte auch sehr, weil, glaube ich, auch damals im Kino gesehen, Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Aber was mich als Kind auch am meisten beschäftigt hat und ich auch als Erwachsener echt gerne gucke und sind, glaube ich, europäische oder zumindest französische Produktionen und haben dann anderen Originaltitel, sind eben die Asterix-Filme. Und auf meiner 1 könnten wir jetzt hier übereinstimmend klingeln, habe ich nämlich auch Asterix erobert Rom mit großem Abstand zu den anderen auch aufgeführt, weil unter den Gründen, die du schon genannt hast, ich muss sie nicht nochmal wiederholen.
Perfekt. Das ist ja eine Einigkeit zum Ende. Ein Traum. Ich glaube, den ich danach am besten finde, ist wahrscheinlich Asterix und Kleopatra, weil es da dieses unfassbar witzige Lied von dem Tiger gibt oder was das ist, der da mit den mit ihren Gehilfe oder mit ihren Dienerinnen singt. Ein Traum.
Ja, den mag ich auch total. Ja.
Und der Pyradonis-Song, als er das Gift anmischt. Das ist für mich auch unfassbar geil.
Ja.
Aber Asterix erobert Rom. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der heißt The 12 Tasks of Asterix.
Im Original, okay, Entschuldigung.
Der heißt im Internationalen, ist er bei Letterboxd darunter aufgeführt. Ich habe mir damals auch einen abgebrochen, die ganzen Asterix-Filme irgendwie zu loggen, weil die ganz skurrile internationale Titel mitbringen.
Ja.
Die Deutschen sind da natürlich für uns deutlich geläufiger, aber super geil, dass du den auch auf 1 hast.
Mhm.
Gehört ja auch hin. Und wenn wir eins aus dieser Episode jetzt noch lernen können, aus den Top 3.
Genau, der Originaltitel ist französisch.
Der ist französisch, ja. Ich hatte jetzt nur den internationalen Titel.
Okay, den meintest du, ja.
Also wer den bei Letterboxd sucht, muss das eingeben, wenn er den finden will. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Als ich den gelockt habe, gab es halt noch nicht diese Alternativtitelfunktion. Mm. Da hattest du die Wahl, finde den Originaltitel oder du findest den Film nicht. Also finde den internationalen Titel oder du findest den Film nicht. Mittlerweile geht es ja über deutsche Titel und im Französischen hätte ich nicht eingeben können. Ja. Also das war dann ein bisschen schwierig, alles zu loggen. Naja, aber wenn man aus meiner Top 3 was lernen kann, dann schwenkt nicht im letzten Moment um. Wenn ihr was schon stehen habt, dann lest es auch so vor, wie es da steht. Sonst tappt ihr in eure eigene Falle. Trotzdem guckt euch Tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett an. Auch wenn er von Disney ist. Oder vielleicht auch gerade deshalb. Wer den nicht kennt, riskiert einen Blick. Und ansonsten guckt euch unsere Top 3 an, obwohl ich vermute, dass ihr die meisten Filme davon doch hoffentlich kennt. Und wenn ihr die alle schon gesehen habt, dann guckt euch Aladdin von Dingo Pictures an. Das ist der nächstbeste. Das wäre bei mir bei den Top-Animationsfilmen ab der Platz 4.
Ja. Man kann ja in dem Fall von Glück sagen, dass die Streaming-Dienste und die Handhabung der Filmstudios, was ihre Filmlizenzen betrifft, ja, dazu geführt hat, dass man eben nicht mehr an irgendwelchen Ecken VHS-Kassetten oder DVDs feilgeboten bekommt. Und somit ist dann das Risiko, einen Film aus dem Vermächtnis der Dingo Pictures in die Hand zu bekommen, doch relativ verschwindend gering geworden.
Man kann da jetzt leider sagen, oder Gott sei Dank. Ja. Ich fand es ein gutes Erlebnis. Also so in Summe fand ich es jetzt abschließend eine geile Idee für eine Folge. Eine gute Idee für einen Jahresstart ist es auch obendrein noch, weil wir werden dieses Jahr noch viele skurrile Themen beackern. Und da kann man doch gleich mal mit einem Thema starten, auf welches Menschen im Leben nicht gekommen wären, dass wir das wählen. Und ich hoffe, ihr hattet beim Hören ähnlich viel Spaß wie wir beim Gucken und drüber reden, weil ich habe mich schon beim Schauen darüber gefreut, über diesen Blödsinn zu reden. Es ist einfach großartige Filmkunst aus Deutschland.
Unverwechselbar auf jeden Fall.
Ja, und da gebe ich dem Guardian recht. Es ist the most infamous Mockbuster Studio in history. Das kann man denen einfach nicht abstreiten. Das geht einfach nicht. Das kann man nicht verleugnen. Es ist einmalig in der Weltgeschichte des Films.
Made in Germany.
Das auch noch, ja. Ja.
Gut.
Ich würde sagen,
kommen wir zum Ende.
Genau. Ich danke dir für dieses Thema. Hätte ich nicht erwartet.
Vielen Dank fürs Miteintauchen. Ja, hätte ich auch nicht erwartet.
Ja. Und wenn ihr uns mit einem zweiten Teil quälen wollt, dann klickt dieses Video, bis die Finger bluten. Ihr seht ja, wie viele Aufrufe da sind. Also macht das mal oder lasst es. Dann haben wir unseren Frieden mit dem Thema.
Genau.
Ja, in dem Sinne, habt noch einen schönen Resttag, Abend, was auch immer. Danke dir, Dave. Die letzten Worte gehören dir.
Dingo Lingo. Ciao, ciao.